herzlich willkommen. Heute ist bei euch schon Dienstag, der 7. Oktober 2025. Wir sitzen hier noch am Montag, am 6. Oktober 2025 mit 12 Stunden Zeitverzug, dicken Rändern unter den Augen und reichlich Jetlag im Zimmer des Kailua Kona, Royal Kona Resort. Und wir sind euer Chefredakteur
Nils Wiesert. Aloha.
Und mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir berichten für euch diese Woche vom Ironman Hawaii. Es ist Race Week.
Endlich. Und diese Zeitverschiebung, die macht einen fertig, aber wir gehen damit um. Immerhin haben wir den richtigen Tag gefunden, um aufzunehmen, damit die Folge pünktlich ausgestrahlt werden kann.
Ganz genau. Wir machen ja nicht nur den Podcast diese Woche hier, wir machen noch ganz was anderes, aber wir machen jetzt zum Start einmal eine Runde Werbung.
Diese Folge von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von In Silence, dem Sockenspezialisten, der genau wie wir aus Hamburg kommt. Das Beste, gleich mal vorweg, es gibt Rabatt. In Silence feiert die Race Week und hat bis zum 19. Oktober 15% Rabatt eingeräumt. Dafür muss man einfach den Code Laktat beim Checkout eingeben auf insilence.com, wenn man ordentlich eingekauft hat. Und und dann den Rabatt abräumen. Also, wir haben es gesagt, Ironman WM steht an, die WM der Frauen. Und natürlich hat auch hier in Silence Athletinnen am Start, ganz prominent die Ironman-Weltmeisterin, Laura Philipp. Die hat ihre eigene Kollektion, aber natürlich auch noch andere Athletinnen. Bei den Age-Groupern sowieso, ne? Das geht uns genauso wie denen. Da wird man am Renntag viele in Silence-Socken sehen. Bei den deutschen Athletinnen, aber nicht nur da, überall verteilt im Feld. Und das liegt daran, weil in Silence einfach wirklich alles anbietet. Die Performance-Socken, selber schon getragen bei meinen Marathons, alles Mögliche. Das ist die Wahl. Warum? Knallige Farben, starkes Design, Top-Qualität, kann ich alles unterstreichen. Produziert in Italien und in Portugal. Und die gibt es natürlich auch in verschiedenen Varianten. Ultraleicht, hochgeschnitten, bis zu den Knöcheln. Ja, da zucken immer einige, aber das sind meine Favoriten. Aber ich habe die hohen auch, keine Sorge. Es gibt für alles die perfekten Socken für Training, Rennen, Alltag. Gibt alles bei In Silence. Und natürlich gibt es auch eine WM-Kollektion. Die gab es schon für die WM in Nizza. Und natürlich gibt es sie jetzt auch für den Kona-Style. Die solltet ihr euch angucken auf insilence.com. Und da findet ihr, wie gesagt, auch das besondere Angebot. Bis zum 19. Oktober 15% sparen mit dem Code LAKTAT. Ausgenommen sind reduzierte Artikel. Also, und da könnt ihr euch mächtig austoben, egal ob WM-Kollektion oder für den Winter oder. Alle Infos dazu findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes.
Ja, ich bin ganz von den Socken. Gutes Thema. Ich feiere ein kleines Jubiläum hier. Ich bin zum 25. Mal hier. Und ich weiß noch, es war einige Jahre so, man ist hier angekommen, hat sich die Socken ausgezogen und keine mehr angezogen, bis man wieder in den Flieger gestiegen ist, außer man war im Rennen dabei. Hier war immer die große Flip-Flops-Welt. Das hat sich gewandelt, ja. Man kann in Flip-Flops keine Socken zeigen und Socken ist echt ein
Muss, ja.
Ein Thema im Triathlon.
Statement, auf jeden Fall. Ja, Statement. Das ist seit ein paar Jahren. Weil ich sag mal so von der neueren, moderneren Generation, ja, jetzt schon nicht mehr, weil es schon lange ist, ist mir immer Patrick Lange in Erinnerung geblieben, der schon immer so, ja gleich von Anfang an, immer diese hohen, bunten Socken. Das war so ziemlich der Erste, der damit angefangen hat. Ja, gebührt ihm so ein bisschen der Trend. Aber naja.
Ich habe meine ersten InSilence-Socken geschenkt bekommen von einer Athletin, die gerne... Nein, kann ich nicht sagen. Die gerne wieder hier nochmal starten möchte, glaube ich, aber es dieses Jahr nicht kann, weil sie gerade Mutter geworden ist, und zwar von Daniela Bleimehl.
Hört. Na, siehste.
Das war nämlich 2017, als ich meinen ersten Ironman nach 19 Jahren Pause gemacht habe, und da hat sie mir ein paar Socken geschickt.
So. Ja. So kommt man zu seiner Ausrüstung manchmal. Ja, es ist Race Week. Lass uns reden. Wir müssen da nochmal eintauchen. Es ist ja noch ein bisschen früh für uns so in der Wahrnehmung. Ist es ja so ein paar Tage vorm Rennen. Das baut sich hier ja alles so auf. Aber es ist Podcast-Zeit. Also gehen wir rein und sprechen über die WM, oder?
Die WM. Die zweite und letzte reine Frauen-WM auf Hawaii. Eine dazu gab es in Nizza. Es gab auch... eine Weltmeisterschaft mal in Utah für Männer und Frauen zusammen. Im nächsten Jahr wird alles wieder, wie es bis 2019 war, Männer und Frauen gemeinsam hier am Start. Dieses Jahr nochmal die Low-Testosterone-Austragung.
Ja, irgendwie hat man sich tatsächlich, muss ich sagen, fast schon so ein bisschen dran gewöhnt, ja. Ne, an diese Trennung, zumindest so von der Beobachtungs- blieb einem ja nichts anderes übrig. Man musste sich ja damit arrangieren. Ja, da gibt's dann wieder die Rolle zurück, so dahin, wo es aufgehört hat. Ja, ich ehrlicherweise kann ich beiden was abgewinnen. Ich kann diesen getrennten Renntagen was abgewinnen, weil man sich halt voll fokussieren kann auf dieses eine Rennen sozusagen. Ja. Denn es sind ja sonst immer zwei Rennen in einem Rennen. Aber ich finde auch das gut, wenn Männer und Frauen zusammen starten. Vor allen Dingen, wenn ich selber am Start bin, finde ich das deutlich besser. Gut, das betrifft mich nicht bei der WM, aber ja, es ist jetzt wie die meisten es wollten. Laut Ironman war ja eben die große Befragung das eindeutige Ergebnis zurück nach Hawaii.
Mit zwei Renntagen?
Ja, mit zwei Rennern war das war das meiste Ergebnis. Das konnte nicht erfüllt werden, der Wunsch. Und dann war die zweitmeiste Variante gemeinsames Rennen. Und zwar genau hier, wo wir sind.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das ist tatsächlich die beste Lösung, denn um ehrlich zu sein, ich sehe hier viel Ironman-Flair und Stimmung, aber so den großen, ja, wie soll ich es ausdrücken, so das große Juhu der Bevölkerung, das sehe ich noch nicht irgendwie, ja, und dann wieder mit zwei Renntagen anzukommen, wäre, glaube ich, ein bisschen too much, ja, also wir haben von Athleten gehört, die wurden auf dem Highway angeschrien, we hate you all. Ich bin gleich überfahren worden, aber das war ja Unachtsamkeit als Hass auf Ironman. Ein Ereignis gab es, das hat mir sehr zu denken gemacht. Du warst dabei, das war das Hoala Swim am Sonntag früh. 3,8 Kilometer ausgeschrieben für $70 Startgeld. Und dann hieß es, als alle Athleten schon im Startblock waren, wir haben heute verkürzt auf 2,8 Kilometer, ohne eine Begründung zu liefern. Und das wurde zwar ein paar Mal durchgesagt, aber es war trotzdem noch, man hat Badekappe auf, man ist im Startmodus. Für einige überraschend, die sich gewundert haben, wie schnell sie wieder da waren, haben auf die Uhr geguckt, wow, Bestzeit.
In der Tat, ja.
Oder haben sich gewundert, warum es an der Boje auf einmal rechts abging.
Ganz bittere Erfahrung, ja.
Ja. Und das, wir haben im Nachhinein die Begründung bekommen, es gab zu wenig Helfer und das ist natürlich hart zu verdauen.
Und kein gutes Zeichen.
Nein.
Ich bin gespannt, wie es wird. Also wir können uns ja auch schon an andere Ausgaben hier erinnern. Ich weiß, dass Anne Haug das mal auch ziemlich publik gemacht hat, dass sie gesagt hat, es gab viel zu wenig Verpflegungsstationen und so weiter.
Das war in dem Doppeljahr.
Ja, und auch das war ja ein Resultat dessen, dass nicht genügend Helfer da waren, um alles bestücken zu können. Also wir wollen hier nicht unken, vielleicht kommt auch alles ganz anders und am Renntag ist alles top fit und alle sind da. Und das hatte jetzt, was auch immer, Gründe, die wir nicht nachvollziehen können. Ja, aber es war kein Einstand nach Maß, sagen wir mal so.
Nee. Trotzdem war das Hoala Swim ein Riesenfest, genauso wie der Kona Town Fun Run. Oder das Wort Town steht, glaube ich, gar nicht mehr drin.
Doch, Kona Town Fun Run steht auf der Medaille und auf dem T-Shirt. Ich weiß es, ich war dabei.
Man kann sich drüber streiten, wie städtisch das hier ist, ja. Aber das waren zumindest die sportlichen Auftaktveranstaltungen. Und dann geht's morgen am Dienstag los mit der Nationenparade. Und ab dann ist wirklich eng getaktete Action auch für die Teilnehmerinnen, die haben ja dann noch das ganze Prozedere mit Startunterlagenausgabe, mit Race Briefing, mit Pasta Party, Welcome Banquet heißt es, mit Check-in. Also es ist jeden Tag was los.
Ja, es ist jetzt wird getaktet darauf hingearbeitet und die Woche wird extrem schnell verfliegen.
Ja. Ja. Es ist, wir werden morgen wieder sagen, oh, jetzt ist wieder Dienstag, weil wir wissen, der Dienstag ist letztendlich der arbeitsreichste Tag des Jahres. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen schlafen, dass ich auch ganze Sätze auf die Reihe kriege. Aber das ist auch der Tag, wo ich immer sagen muss, ab dann ist man heiß, dann kann's Rennen kommen.
Ja, heiß bin ich schon seit Wochen eigentlich. Also tatsächlich immer wieder, also und eigentlich durch das ganze Jahr, weil ich finde, dass sich gerade bei den Frauen dieses Jahr so eine Gruppe von Favoritinnen etabliert hat durch das Jahr an ganz verschiedenen Stellen und bei ganz verschiedenen Rennen, die alle auf einem unheimlich hohen und vielleicht sogar gleich hohen Niveau agiert haben, also ganz dicht beieinander. Und man konnte sie zu keinem Zeitpunkt alle gleichzeitig vergleichen. Ne? Das ist ja immer das Schöne. So. Diese Abrechnung gibt es halt wirklich immer erst bei der WM. Und wer aus dieser Gruppe die Weltmeisterin wird, das wird spannend, darüber zu diskutieren und das dann wirklich zu sehen am Renntag. Das hat sich ja, du kannst sagen, es hat sich ganz am Anfang des Jahres dann schon angedeutet mit den frühen Rennen in Texas. Ne? Da haben wir den ultrastarken Auftritt von Cat Matthews gesehen. Ne? Wir haben Taylor Nipp haben wir gesehen in der T100-Serie mit Siegen. Wir haben natürlich den Ironman Hamburg noch in Erinnerung mit diesem unfassbaren Battle zwischen Cat Matthews und Laura Philipp, wo Laura Philipp so ein Statement gesetzt hat, dass sie ja nicht nur die Weltmeisterin ist, sondern quasi auf dem Weg zu was ganz, ganz, ganz Großem. Und man könnte jetzt so weitermachen. Es gibt ja noch ein paar, die dann da noch zu diskutieren wären. Lucy Charles Barkley zum Beispiel, die letzte, die hier Weltmeisterin war 2023. Ja, wen nimmst du noch mit dazu? Es ist ein tierisches Feld. Und ich könnte Stand heute... Ja, müsste ich würfeln, zu sagen, ja, von wem ich überzeugt bin.
Wir haben noch ein paar Tage Zeit zum Würfeln. Es wird natürlich Rennprognose geben, direkt aus dem Zielkanal quasi, wenn da alles aufgebaut wird. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen was zu tun. Gucken wir noch erstmal auf diese Woche. Wir haben früh angefangen, uns auch hier sportlich zu betätigen. Das ist immer wieder eine ganz gute Erdung. Du hast es, glaube ich, genau so gesagt. Mhm. Es erdet. Ich glaube, das war deine Aussage, als es heiß wurde und schwer wurde.
Weil man kann das natürlich immer leicht von außen sich angucken und kann über Bedingungen diskutieren und kann sie auch als leicht bezeichnen oder nicht schwierig und so weiter. Aber wenn man draußen unterwegs ist auf den Strecken und das selber fühlt, wie sich das anfühlt, die Anstiege, die es hier überall gibt, außer beim Schwimmen. Wobei, wenn man da in die Wellentäler kommt, dann geht's auch erstmal wieder hoch. Der Wind, die Hitze, die Luftfeuchtigkeit. Das ist schon, es sind knackige Bedingungen, das kann man einfach so sagen.
Es ist viel darüber diskutiert worden in den vergangenen Jahren, dass es ja so einfach geworden ist, angeblich hier hinzukommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es oft irgendwie versucht, es hat nicht jedes Jahr geklappt, einmal die Radstrecke mit ein bisschen Vorlauf vor dem Rennen, wenn bei uns auch das Ganze noch so ein bisschen gemächlich losgeht, hier zu fahren. Und wir haben es zusammen gemacht. Und ich habe wieder festgestellt, und um einen kleinen Einblick zu geben, ich glaube, ich habe dieses Jahr so um die... es nähert sich 7000 Radkilometern stehen. Also ich bin nicht wenig Rad gefahren für meine Verhältnisse. Und es ist mir wieder super, super schwer gefallen. Und egal, wie man sich hier qualifiziert hat, das Rennen muss man jetzt mal schaffen.
Ja.
Das Rennen bleibt das Rennen. Es bleibt der Ironman Hawaii.
Ja, es ist ein hartes Rennen. Aber ich glaube, das können viele Rennen von sich behaupten. Also ich glaube tatsächlich, klar, der Mythos beißt sich natürlich daraus, dass es früher nichts Vergleichbares gegeben hat. Ne? So, aber mittlerweile gibt es, glaube ich, es gibt, einschenken kann man sich das an ganz, ganz vielen Orten dieser Welt und auch unter ähnlichen harten Bedingungen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass das Ding schon zu Hause ist. Aber auf der anderen Seite denk ich halt immer, das ist ja für ganz, ganz viele Triathleten, die sich das erste Mal bei einem Ironman-Rennen anmelden, spukt das ja immer im Hinterkopf. Mhm. Und selbst wenn es so ist, so, ich würde mich gerne qualifizieren, ich weiß aber nicht wie. So, spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich krieg's nicht hin mit dem Aufwand, den ich betreiben kann dafür. Aber wenn man das geschafft hat, wenn man sich da durchgebissen hat, durch diese Quali, egal auf welchem Niveau, dann und hierher kommt, dann sagt man das ja nicht einfach, nimmt man das nicht wie ein normales Rennen, sondern da hat man wirklich eine Aufgabe. Und egal, wie lange das dauert, und das ist ja das Interessante auch, wenn man sich dann die DNF-Quoten anguckt, die sind ja auch nicht wahnsinnig hoch, ne? Weil man sagen würde, oh, das ist ein hartes Rennen, da steigen bestimmt viele aus. Mhm. So ist es ja nicht. Also ne, die Zeiten werden natürlich länger, aber das lässt sich ja keiner nehmen. Selbst wenn es dunkel ist, dann hier die letzten Kilometer zu machen und sich dann hier feiern zu lassen.
Ich glaube, das ist auch eine Beobachtung aus den letzten Jahren. Egal, wie schwer oder einfach es in einzelnen Altersklassen mal die Quali zu lösen. In dem Moment, wo du dich entscheidest, ich gebe dieses Startgeld aus von, wo liegen wir irgendwie, roundabout, je nach Dollarkurs, 1.700, 1.800 Euro.
Verrückt, auf jeden Fall.
Inzwischen. Wir haben günstige Flüge gehabt für 1.500 ungefähr. Ja, das, was dieses Zimmer hier kostet, möchte ich gar nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall dann eine Entscheidung, die man aktiv trifft. Ja. Und dann weiß man, okay, wenn ich das alles opfere, dann bin ich aber auch vorbereitet am Renntag. Und das sieht man allen hier an, die hier Sport machen.
Und ja, klar. Ja, und das ist ja auch das Schöne, ne? Das erdet auch übrigens, wenn man so als Durchschnittssportler hier hinkommt, da relativiert sich relativ viel, weil wenn man dann zum Digby Beach geht oder wenn man hier morgens auf dem Ali Drive läuft im Morgengrauen, also wirklich im Morgengrauen, weil wenn du hier um 8 oder so, da haben die meisten ihre Einheiten schon durch, ne? Da ist schon Frühstück angesagt. Mhm. Schwimmen, Radfahren, raus zum Highway, das sind Top-Athleten. Ne? Deswegen, ja. das hat einen Grund, warum die hier sind. Und da wird man so ein kleines Stückchen kleiner als Nicht-Qualifizierter.
Ja, das hat einen Grund, warum die hier sind. Für viele ist dieser Grund auch ein erfüllter Lebenstraum. Und das gilt nicht nur für Age-Grouper, sondern auch für Profis. Ich habe nämlich vor einigen Jahren im Trainingslager mal eine Woche trainieren dürfen mit Jana Uderstadt. Und die war damals begeisterte Bundesliga-Triathletin für Darmstadt. Und sie hat mir damals aber schon gesagt, mein Traum ist es, einmal auf Hawaii zu starten. Und jetzt ist sie hier als Profiathletin und dabei wird sie unterstützt von Sportbrennstoff. Jana startet hier zum allerersten Mal bei der WM und sie wird sich nächstes Jahr vollständig auf den Sport fokussieren. Und Sportbrennstoff freut sich darauf, Jana auf ihrem weiteren Weg mit Sporternährung zu unterstützen. Die Kollegen von Sportbrennstoff drücken Ihnen natürlich die Daumen für Kona, aber sie bringen auch ein Angebot mit für alle, die das Thema Sportbrennstoff auch mal ausprobieren möchten. Und zwar gibt es 15% auf das Basispaket mit den Produkten Grundlage und Erholung. Alles, was man dazu wissen muss, findet sich auf sportbrennstoff.com. Der Gutscheincode ist KONA25PRO, alles in Großbuchstaben. Und der ist gültig bis zum 31.11.2025. Ja, und wie gesagt, wer sich das angucken will, wie das funktioniert, Livestream, Jana Uderstadt. Wir hoffen, dass wir Sie viel sehen werden. Ja, Rookies gibt es bei den Age-Groupern und bei den Profis. Es ist ein sehr gemischtes Feld. Ja. Ich weiß noch, vor 2 Jahren war die DNF-Quote beim reinen Frauenrennen die geringste aller Zeiten.
Ja, und beim Schwimmen weiß ich noch, alle angekommen im Cut-Off. Das gab es noch nie vorher. Ja. Also bei keiner anderen WM. Und das war für mich damals so ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, so ja, klar, ne, die ziehen durch. Ja, die Frauen, die hierher gekommen sind, die beißen sich da auf jeden Fall durch. Und das war richtig, richtig cool zu sehen. Ja. Und deswegen ist das jetzt überhaupt gar keine Frage mehr, dass wir eine richtig, richtig geile WM hier erleben.
Ja, ja. Erleben ist das gute Stichwort. Wir haben es ja schon erwähnt, wir wollen auch jeden Streckenwinkel nochmal erleben. Wir gehen nachher noch ins Energy Lab, noch mit einer Spezialaufgabe, die könnt ihr dann auf YouTube sehen. Und die Athletinnen, die hier am Start sind, die haben jetzt nicht mehr so viel Zeit zum Erleben. Es sind, wenn der Tag heute rum ist, nur noch 4 Tage. Da wird es dann langsam leerer auf den Strecken. Voll wird es auf jeden Fall morgens beim Coffee Boat. Da bin ich heute Morgen nochmal rausgeschwommen, habe mir nochmal 3 Espresso gezogen, und um fit zu sein für den Tag. Ja, was möchtest du denn noch erleben hier? Was steht bei dir auf der Agenda die nächsten Tage?
Oh, ich muss ganz viel abarbeiten auf jeden Fall. Also mit ganz vielen Leuten noch sprechen, und dann muss das ja auch immer alles verarbeitet werden. Aber das ist ja so der dienstliche Teil. Und ansonsten bin ich einfach wahnsinnig gespannt darauf, wie sich die, also wenn wir mal über die Profis reden, wie die sich präsentieren jetzt auch in den nächsten Tagen.
Absolut.
Mit was für einer, also man redet natürlich auch immer schon mit Leuten hinter den Kulissen und hört schon so ein bisschen was, Trainer, Sponsoren und so weiter, da kann man ja immer schon so ein bisschen was erfahren. Aber ich finde es immer ganz wichtig, nochmal zu gucken, wie sind die drauf direkt vorm Rennen. Mhm. Erinnere ich mich zum Beispiel letztes Mal an die Frauen-WM in Nizza, Lucy Charles Barclay.
Oh ja.
Extrem angespannt.
Bei der Pressekonferenz.
Man hat es schon gemerkt, sie hat noch Interviews gegeben und so weiter, und danach ist die Bombe geplatzt. Sie kann nicht starten. Toi, fingers crossed, ja, dass sowas nicht passiert. Eine namhafte Athletin haben wir ja schon verloren, sage ich mal in Anführungszeichen. Julie Duron hat zurückgezogen. Aufgrund eines Radsturzes oder beziehungsweise den Folgen des Radsturzes, den sie schon im August hatte. Das ist immer so, das kannst du bestimmt bestätigen, ne? Dass es immer irgendjemanden trifft noch irgendwie kurz vorher, der aufgeben muss. Und im Nachhinein erfährt man dann immer noch die ein oder andere Geschichte, wo es dann hieß, ja, ich war schon die ganze Woche krank und so weiter. Das ist ja auch immer so die Frage, ne? Wie geht man mit sowas um? Sagt man das schon vorher und alle sagen irgendwie so, ja klar, der liefert die Ausrede oder die liefert die Ausrede schon vorher mit, wenn es nicht klappt. Oder ja, versuchst du es irgendwie und sagst dann, wenn es nicht geklappt hat, im Nachhinein, ja übrigens, kann man glaube ich nicht richtig machen. Du wirst immer Haters gonna hate. Ja, aber das ist auf jeden Fall auf was ich mich richtig freue, jetzt nochmal zu hören. Ja, und selbst wenn es nur so ein bisschen Sticheleien, ja, Frotzeleien sind und so weiter, mal gucken, wie die Leute so drauf sind.
Ja, das geht ja jetzt so langsam los. Also die Athletinnen haben noch konzentriert trainiert und haben jetzt natürlich ihre Verpflichtungen. Es gibt die Pressekonferenz, es gibt das Pro-Briefing. Manche Athleten machen ihre eigenen Pressekonferenzen. Morgen geht's los mit Laura Philipp, gleich um 8 Uhr morgens. Damit ihre Fans das auch live verfolgen können noch. Das ist dann 8 Uhr abends in Deutschland. Und wir hier sind hier quasi in privilegierter Lage, denn direkt unter meinem Zimmer hier ist das Studio von Ironman. Da durfte ich mal reinschauen vorhin. Da steigt Weißer auch auf. Die geben da richtig Gas, auch schon so im Hinblick aufs nächste Jahr, auf Pro Series und so weiter. Also die Inszenierung des Sports ist groß. Das hat manchmal gewisse Nachteile, weil die Athleten auch sich fernhalten aus dem Trubel. Ich weiß noch, wenn ich jetzt mal wieder ein paar Anekdoten ausgraben darf, hier aus der Vergangenheit.
Die Dinge, die nur noch Frank weiß.
Ja, also die ersten Jahre, da war es eigentlich gang und gäbe, dass so die Top-Favoriten bei der Nationenparade mit dabei waren. Nicht alle zu Fuß, manche hatten auch irgendwie ein Pickup oder ein Oldtimer, wo sie richtig inszeniert dann durch Kona gefahren wurden, durch Kailua gefahren wurden. Und das gibt's alles nicht mehr. Also der Sport ist ganz gewaltig professionalisiert. Ja, noch nicht ganz so in Norwegen. Also wir haben sie erlebt, die Jungs in Nizza. Wie ja,
da würde ich aber wieder, das ist professionalisiert, weil die schon eine Stufe weiter sind. Die haben erkannt, dass man das ganze Training konzentriert durchziehen kann und dass es einem nicht schadet, wenn man auch mal Fankontakt hat.
Okay,
das ist die nächste Stufe der Professionalisierung.
Okay, okay, also kann man es auch sehen. Ja. Ne, auf jeden Fall eine sehr sympathische Stufe. Ja, und wir haben es im Triathlon oft erlebt, da gibt es auch ein gewisses Mimimi. Ja, man möchte gerne keine Kontakte und ich bin auch gespannt. Ich meine, wir haben jetzt 2025, wir sind ja auch leitgeprüft hier, ob es immer noch auch Athleten gibt, die lieber mit Maske zum Pro-Briefing kommen.
Kann ja auch sein, ja, klar.
Das große Ziel ist ja erstmal gesund hier an den Start zu kommen. Ja, und das weiß jeder von uns. Das ist manchmal eine besondere Herausforderung. Ja, und von daher bin ich voll bei dir. Wir haben jetzt einen Ausfall gehabt. Julie Deron hat gesagt, ich komme doch nicht mehr rechtzeitig in Form nach meinem Radsturz und ist gar nicht angereist, sofern ich weiß. Und wir werden es aber auch hier erleben, dass noch die ein oder andere wahrscheinlich sagt, sorry, es geht nicht. Ja, wir haben auch immer mal wieder schwere Zwischenfälle gehabt. Natascha Battmann damals mit ihrem ganz üblen Radsturz. Ja, es ist, ich sage ja immer so, Triathlon ist Teil des Lebens und Teil der Gesellschaft. Und da kann jeden Tag immer irgendwo was passieren. Und wir drücken allen die Daumen, dass sie alle heil an die Stadt gehen.
Genau, zum Glück ist hier immer alles aus Holz auf Hawaii. Da klopfen wir jetzt drauf, dann da kann nichts mehr schief gehen. Also, ja. Ja, es wird interessant, vor allem, wenn sich dann jetzt so zusammenballt und dann auch die Athletinnen ja aufeinandertreffen. Das haben wir ja beim Moala-Swim schon gesehen.
Ja,
unfassbare hohe
die Hälfte
Quote
des Profifelds war bei diesem Testschwimmen dabei.
Ja, und auch durchaus Favoritinnen dabei. Ne? Cat Matthews war am Start, Lucy Charles-Barclay war natürlich am Start. Mhm. Ich vergesse jetzt bestimmt ganz viele, auch einige deutsche Athletinnen. Solveig Lofset war dabei. Finella Langridge war dabei, von der ich gelesen habe, die ja eigentlich sozusagen immer noch in Verletzungspause ist, aber für die so das erste Mal wieder so ein bisschen so ein Antesten war, kann ich beim Schwimmen sehr als gute Schwimmerin schon wieder dabei sein. Und da hat jetzt im Nachgang gesehen, sie hatte richtig die Hosen voll, sich jetzt hier mit den Top-Athletinnen dahin zu stellen.
Ja.
Ist aber gut gegangen, war vorne mit dabei auf jeden
Fall. Merle Brunet hat den Kona Town Fun Run gewonnen, ja, wenn man davon gewinnen reden kann bei einem Fun Run.
In Anführungszeichen, ne? Also da ging es auch, das muss man natürlich auch sagen, da ging es auch für sie einfach darum, Spaß zu haben.
Aber das hat man ja angesehen. Ja.
Spaß ist halt bei Profi-Triathleten einfach anders definiert als bei uns. Also da, Spaß wird schneller auf jeden Fall.
Das Zielinterview findet ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal Triathlon Insider.
Ja.
Ja, schauen wir mal ein bisschen rein in die Profis. Laura Philipp, es gibt ein großes Porträt bei uns in der Triathlon-Ausgabe 233. Sorry, jetzt komme ich gerade durcheinander. 234. Die jetzt am Kiosk ist mit der großen Berichterstattung aus Nizza, aber auch mit der Vorschau auf die WM hier auf Hawaii. Also es lohnt sich noch jetzt zum Kiosk zu gehen, die zu kaufen.
Absolut.
Und da ist eine große Strecke drin über Laura Philipp. Und ich bin, mir ist in Erinnerung geblieben, die Frage, ist sie jetzt die Jägerin oder die Gejagte? Als Titelverteidigerin ist sie natürlich die Gejagte, aber den Titel hier, den jagt sie selber noch.
Ja,
das weil stimmt. Das ist die große Frage, die Gretchenfrage. Als was wird Nizza in der Geschichte bleiben und muss man hier auf Hawaii gewinnen, um wirklich sich in den Kreis der ganz Großen einzureihen?
Ja, also haue ich sofort raus. Ich glaube ja, weil das einfach dazugehört im Triathlon. Also ich weiß, es gibt die Stimmen, die sagen irgendwie so, ja, es ist doch bescheuert, dass quasi die Weltmeisterschaft immer unter diesen Bedingungen, es wäre doch ausgetragen wird, es wäre doch viel besser, wenn die wechseln würden. Dann könnten auch unterschiedliche Leute sozusagen auch mal zum Zuge kommen. Ich finde, dass sich das so ein bisschen relativiert übers Jahr, weil natürlich man auch übers Jahr auch ganz unterschiedliche Herausforderungen meistern muss als Triathlet. Und die WM Meisterung, wenn man so sagen will, besteht eben daraus, hier gut auszusehen. Und das ist was Besonderes im Triathlon. Hier kommt's her und hier wird's ausgetragen.
Und
da muss man das können. Wenn man eine Legende werden will, muss man hier gewonnen haben.
Ja, ich glaube, Jan Grüneberg war es, der mal eine Strecke bei uns im Internet gemacht hat auf trimark.de, wo er aufgezählt hat, wo man im Triathlon überall Weltmeister werden kann. Und da gibt es so viele verschiedene Formate, die sich dann irgendwo mit einem Weltmeistertitel schmücken. Und die Ironman-Weltmeisterschaft ist die Ironman-Weltmeisterschaft. Und der 100-Meter-Lauf ist auch immer 100 Meter lang und nicht mal 80 und mal 120. Ich finde auch, das ist so etabliert. Wir haben es mit Nizza erlebt. Wir sind durchaus mit ein bisschen Wehmut abgereist beim letzten Mal. Aber wir freuen uns, dass es wieder hier stattfindet. Und ich glaube auch, die Mehrheit, gerade im Profizirkus, bei Age-Gruppen mag das nochmal anders sein, weil da spielen auch Reisekosten und so weiter eine Rolle. Aber die Mehrheit der Profi-Athletinnen und Athleten sagt, es ist gut so.
Ja.
Und darum bin ich auch wieder bei dir. Man muss hier gewonnen haben, um zu den Großen zu gehören. Und das weiß auch Laura Philipp.
Ja, und um das nochmal zu vertiefen, bei Laura ist es, finde ich, tatsächlich auch sehr interessant, dass sie sich ja hier so hochgearbeitet hat, sozusagen, ne, aufs Podium. Und ja, wie gesagt, der Sieg, der ihr noch fehlt. Und das ist so auch so ein bisschen, das ist, was es auch dann zu beweisen gibt. Du hast es genau gesagt, irgendwie so. Nizza war ein Meisterstück der Vorbereitung. Und ich bin extrem gespannt darauf, wie es ihr gelungen ist, diesen. Das ist ja Fluch und Segen, wenn man dann Weltmeisterin ist. Dann hat man natürlich auch Verpflichtungen und man muss das Jahr möglicherweise anders angehen. Das sieht man auch in ihrem Kalender. Sie hat 3 Rennen bestritten dieses Jahr, alle 3 gewonnen. Ironman 73 Kraichgau, den Ironman Hamburg und die Challenge Rot. Und jetzt hier, das ist ja so fast so ein bisschen so Frodeno-Style, würde ich sagen. Ne? Der auch immer gesagt hat, wollen wir nicht zu viel machen. Ne? Also immer schön auf Vorbereitung achten. Und im Umfeld von Hamburg haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass sie auf einem wahnsinnigen Niveau dort angereist ist. Dann Rot souverän gewonnen hat am Ende, aber auch ein bisschen arbeiten musste dazwischen. Und aber es da auch da schon klar war, das ist quasi die, jetzt können wir böse aussehen, die Durchgangsstation hierher.
Ja.
Und wie ihr das dann jetzt gelungen ist und auch jetzt, weil wie gesagt, die Termine, die kommen jetzt und wir haben das in Nizza gesehen bei Patrick Lange, der dann, obwohl er angeschlagen war, eben beim VIP-Empfang anzutanzen hat und da sozusagen hat, eine kurze Geschichte zu erklären und dann wieder ins Bett kann. Das wird Laura Philipp hier nicht anders gehen, vermute ich mal. Und ich bin gespannt, wie man dieses Element da in die Vorbereitung eingebaut kriegt. Weil, wie gesagt, die ungestörte Vorbereitung, die haben wir letztes Jahr gesehen, perfekt geklappt. Mal gucken, wie es ihr dieses Jahr gelingt.
Es gibt ja ein ganz, ganz prominentes Beispiel dafür. Das zeigt, dass eben der Titel hier letztendlich das ist, was du brauchst am Ende. Ja? Und zwar Christian Blumenfeld, der ist ja auch Ironman-Weltmeister.
Ja.
Und wäre diese Weltmeisterschaft, die dann mal nicht auf Hawaii stattgefunden hat, hätte die gleiche Wertigkeit gehabt, dann hätten wir den längst an den Radsport verloren. Aber der sagt, ich muss unbedingt dieses Kona nochmal gewinnen. Und er weiß auch, wie das ist, als Titelverteidiger einer Nicht-Kona-Ironman-WM hier anzutreten. Und dann läuft es nicht so, wie man... Ne? Also wie soll ich es ausdrücken? In manchen Phasen dieser Vorbereitung möchte ich nicht in der Haut einer Laura Philipp stecken. Auch wenn es natürlich eine großartige Ehre ist und Bedeutung hat. Sie wird ja auch hier beim VIP-Empfang sprechen müssen und so weiter. Hier als Titelverteidigerin anzutreten und anzureisen.
Ja, und es gibt auch, ich habe es jetzt nicht parat, Thorsten Rader hat es irgendwann mal rausgearbeitet von Dry Rating, dass es auch so eine Art Titelverteidigerinnenfluch gibt. Ne? Ja. Also, dass es ganz lange her ist, dass das gelungen ist überhaupt im nächsten
War's
Jahr.
War es Daniela Rief?
Ja, es muss Daniela Rief gewesen sein. Und danach... Ne, Chelsea Sodaro ist es nicht gelungen, Anne Haug ist es nicht gelungen, weil sie ihr die Möglichkeit genommen wurde wegen Corona. Lucy Charles Barkley ist es nicht gelungen, weil sie nicht antreten konnte in Nizza. Und das geht weit zurück. Jetzt werden wir sehen. Aber Lucy Charles Barkley ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Bei der ist es nämlich genau andersrum. Die hat nämlich damals immer gesagt, das war alles super, diese zweiten Plätze, die sie hier errungen hat. Ne? Und das sind man ja...
Viermal in Folge?
Viermal. Darf man ja nicht vergessen. Ne? Und dann, dass es ihr dann gelungen ist, zu gewinnen, der Druck auf sie selber, den sie sich selber gemacht hat, war riesengroß. Und die Erleichterung, ich weiß noch ganz genau, kriegt Gänsehaut, wie sie durchs Zieltor, und ich habe sie hinterm Zieltor am Strand getroffen und ihr sofort die Tränen runtergelaufen. Ich habe noch gar nichts gesagt, ich habe ihr nur das Mikrofon hingehalten. Da liefen schon fast die Tränen runter, als sie gesagt hat, die mit der Verletzung, die sie noch hatte, es war so hart und diese Erleichterung war so greifbar, dass ihr dieser Titel endlich gehörte. Die reißt jetzt hier ganz anders an. Ich glaube, das letzte Jahr hat sie... durchgestrichen, abgehakt. Ja. Jetzt scheint sie gesund zu sein, das Jahr gut aufgebaut zu haben aus dieser schwierigen Phase, die sie gesundheitlich hatte. Und jetzt wirklich befreit hier aufspielen kann, würde man im Fußball sagen. Einfach ohne den Druck. Sie hat schon gezeigt, wie das hier geht. Sie weiß, wie das geht. Sie weiß, wie man Rennen von vorne gestaltet. Ja.
Absolut. Und sie weiß auch, welche neuen Wege man da im Training gehen kann. Dazu habe ich einen neuen Werbepartner. Ich muss jetzt mal mit einem ganz, ganz harten Cut anfangen. Ja? Also wir sitzen hier, schauen aufs Meer, die Sonne scheint. Aber stellt euch mal vor, es ist früh am Morgen, draußen peitscht der Regen gegen die Fenster, der Wind rüttelt an den Bäumen. Ja, und du?
Ich glaube, zu Hause haben die kein Problem, sich das vorzustellen.
Ja, aber... Du kannst ja trotzdem laufen, dabei frei sein, kraftvoll und im Flow. Denn das bietet das neue Kicker Run von Wahoo. Der Kicker Run bringt das Gefühl des Draußenlaufens nämlich nach Hause, nach drinnen, mit Technologie, die dich spüren lässt, was Bewegung wirklich heißt. Kein Tastendrücken, kein Stoppen. Dank Dynamic Pacing passt sich das Laufband automatisch deinem Rhythmus an. Du läufst und es folgt dir. Das Laufband folgt dir, nicht umgekehrt. Dazu gibt es die Terrain Simulation. Die verändert die Neigung, wie auf echten Trails. Dein Körper reagiert, deine Muskeln bleiben wach. Und das Ganze lässt sich natürlich koppeln mit den Apps, die wir lieben. Mit Swift, mit Strava, auch mit der Wahoo-App. Dann läufst du auf den Strecken, die du liebst, so real, dass du fast den Wind spürst. Und das nutzen, wie gesagt, zwei, die hier schon mal gewonnen haben und das gerne wieder wollen. Denn Top-Athletinnen wie Lucy Charles Barkley oder Chelsea Sodaro sagen, Run Free wird das neue Lauftraining der Zukunft. Das wird das Laufbandtraining richtig revolutionieren. Der Wahoo Kicker Run nach dem Motto Run Your Run. Freiheit, Technologie, Bewegung, die dich trägt. Und wir werden das mal ausprobieren. Wir haben das schon bei uns in der Redaktion stehen. Mhm. Und wenn wir wiederkommen, dann kommt ja auch bald die Zeitumstellung. Es wird dunkel, fast schon in der Mittagspause in Hamburg. Da werden wir mal dieses Run Your Run ausprobieren.
Ich höre es schon sich bewegen.
Zurück nach Kailua Kona. Ich konnte mir das mit dem Regen jetzt wirklich nicht vorstellen.
Nee, aber es ist. Ich verfolge das. Es war Weltuntergang, Frank. Ich kann es dir sagen.
Ja, wobei es ist ja auch hier. Es hat ja. Ich bin gestern kurz zum Flughafen rausgefahren, um eine Kollegin abzuholen. Und da waren hinterher auf dem Rückweg richtig fette Pfützen. Ja?
Also, es regnet fast jeden Tag, muss man sagen.
Es regnet fast jeden Tag. Ich habe es einmal erlebt, wieder eine Anekdote aus 25 Jahren. Da wurde sogar das Bodymarking morgens nach Indoor ins Kingham Hotel verlegt, weil es draußen so einen Weltuntergang gab. Und da wurde der Start, glaube ich, noch so ein bisschen verzögert. War das das Jahr, wo Faris al-Sultan gewonnen hat? Ich glaube es fast. Und einmal habe ich es erlebt, Ali drive die letzten Meter knietief im Wasser.
Wow.
Und das ist ja immer deine Frage.
Wo ist
war früher
Holz?
Wirklich alles extremer, war früher alles wirklich fieser. Ich habe heute noch mit einer Age-Group-Athletin gesprochen, die Anfang der 2000er zum ersten Mal am Start war. Die sagt, ja, früher war alles härter, das war so.
Ja, ja,
da gab es die 50 Kilogramm schweren Japanerinnen, die einfach in der Lava verschwunden sind, als die Windböe kam.
Ganz genau.
Und du hast das hier noch nie so richtig erlebt.
Und ich möchte ja gerne mal. Es war mehr Lametta. Nein, ich will das auch gar nicht. Ich weiß ja, dass die Bedingungen hier haarig sein können. Ich will nur vielleicht in den Raum stellen, dass das quasi in der Legendenbildung ein bisschen härter wird, als es dann am Ende war.
Ja, ich glaube tatsächlich, der nächste Vulkanausbruch hier, der lässt sich besser voraussagen als das Wetter für morgen.
Ja.
Der ist nämlich terminiert auf so 15. bis 20. Oktober. Ich hoffe ja, er beeilt sich noch ein bisschen. Ich würde ja gerne mal so Lavafontänen sehen, die höher sind als der Eiffelturm. Der Vulkanausbruch als solcher, der läuft ja schon seit Dezember in bisher, glaube ich, 34 Episoden. Wir warten auf die 35. Die 34. war diese Woche, sie war kraftvoll mit bis zu 400 Meter hochspritzender Lava, aber kurz, nur 9 Stunden. Und die Pausen zwischen den Episoden, die liegen immer so zwischen 5 und 20 Tagen. Und man misst natürlich da die Flankenneigung, die Aufblähung des Berges und so. Und ja, es scheint länger zu dauern, als wir hier sind.
Ja.
Wir müssen länger bleiben oder der Vulkan muss sich beeilen.
Ja, wir haben eh keine Zeit, Frank. Wir müssen hier dranbleiben. Wir haben hier einen Job zu erledigen.
Ganz genau.
Wir müssen rausfinden, wer wird Weltmeisterin.
Ja, die Frage werden wir heute nicht lösen können, aber wir haben ja schon über einige Favoritinnen gesprochen. Wir haben aber auch viele Überraschungen erlebt hier in den Jahren. Chelsea Sodaro, wir haben gerade über sie gesprochen, war damals eine riesengroße Überraschung. Jeder fragte sich, wer ist die? Oder noch prominenter Chrissy Wellington, die das Ganze ein paar Mal hintereinander gewonnen hat, aber beim ersten Mal hier antrat. Niemand kannte sie eigentlich.
Chelsea Sodaro ist ein gutes Beispiel, weil da weiß ich noch ganz genau, ihr Debüt in Hamburg gegeben damals.
In Hamburg, ja.
Hinter Laura Philipp, die gewonnen hat. Und nur deswegen, weil Laura Philipp da schon so gut war und knapp an der damaligen Weltbestzeit gekratzt hat, ist das nicht so richtig aufgefallen, wie gut dieses Debüt von Chelsea Sodaro eigentlich war. Und siehe da, hier wurde sie Weltmeisterin. Das gleiche Szenario oder ein verblüffend ähnliches könnte man über Solveig Lofset sagen, die zwar nicht Zweite geworden ist, aber Dritte in Hamburg und bei einer sehr rumpeligen Anfahrt, sagen wir mal. Wer sich erinnern kann noch an die Fernsehbilder, damals hat sich ihr Cockpit verabschiedet. Sie hat das nachher, hat da sehr drüber gelacht und hat eine Stellenausschreibung rausgegeben für Radmechaniker, die ihr vielleicht helfen können, weil sie es nicht, offenbar nicht so ganz gut hingekriegt hat. Und die ist quasi, ich weiß nicht, ab Kilometer 90 quasi mit einem Arm auf dem Auflieger gefahren. Und
sogar noch angehalten, um das zu fixen.
Ja,
das
hat nicht funktioniert. Und ist halt kurz hinter Laura Philipp und Katrina Matthews in die Wechselzone gekommen und konnte dann beim Lauf nicht mehr ganz mithalten. Aber wie gesagt, seitdem hat sie eine weitere Langdistanz absolviert, die hat sie gewonnen. Und wer weiß, ob sich Geschichte nicht wiederholt, ob so die Übersehene in Hamburg möglicherweise dann die Weltmeisterin werden kann. Ich weiß, es ist eine steile These, aber auf Norweger zu tippen ist ja erstmal nicht so schlecht.
Mit norwegischen Underdogs haben wir unsere Erfahrungen gesammelt in den letzten 4 Wochen, würde ich sagen, ja.
Ja, und dann, wenn du hast gesagt, Chelsea Sodaro angesprochen, für mich komplettes Fragezeichen, wo da die Reise hingehen kann. Viele Veränderungen in der Vergangenheit gehabt, Probleme gehabt, aber immerhin hat sie sich auch sie hat sich aufs Nizza-Podium gekämpft, wo ich sie auch nicht unbedingt gesehen hätte. Das war auf jeden Fall, der Finger zeigt, dass, ja, ich war Weltmeisterin und bin wieder auf dem Weg dahin. Bin extrem gespannt, für was es hier reicht. Sie wird immer so mit aufgezählt zum erweiterten Favoritenkreis. Schauen wir mal. Also überrascht sein sollte man dann nicht mehr, wenn sie auf jeden Fall wieder mitmischen kann um die Podiumsplätze. Wen muss man noch nennen, natürlich, um es komplett zu machen? Katrina Matthews natürlich, ist ja hier schon gefallen, der Name. In Hamburg hat sie gezeigt, dass sie nur ein ein Hauch hinter Laura Philipp war, die an dem Tag Triathlon oder die beiden, muss man sagen, mit Solveig Lofstedt würde ich sozusagen auch sagen, den Frauentriathlon eine Stufe weiter nach oben gepackt haben, in ein anderes Regal. Das finde ich, muss man einfach so sagen. Und da gehört sie definitiv mit dazu. Und hinter Katrina Matthews ist Taylor Nipp in Texas Zweite geworden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da bin ich ebenso gespannt. Wo ihr ja, was sicherlich anders verlaufen ist als die Jahre zuvor, weil es quasi ja so das erste Jahr war, wo sie sich durchgehend auf diese Langdistanz-WM vorbereiten konnte. Ich meine, letztes Jahr, das war ja verrückt, was sie da alles gemacht hat. Ich meine, da war sie ja letztendlich, war sie ja bei den Olympischen Spielen in zwei Disziplinen, beides nicht so ausgegangen, wie sie sich das gewünscht hat. Aber ansonsten, wenn du da reinguckst, hat Siege über Siege über Siege. Einen zweiten Platz bei der WTCS hat sie auch noch mit am Start gehabt. 73 Weltmeisterin geworden. Das war einfach ein anderes Jahr, ne? Mhm. Und dieses Jahr, wie gesagt, die Konzentration, ganz wenige Rennen, auch nur Podiumsplätze, das gehört bei ihr quasi schon zum Programm dazu. Und ich meine, dass man so ein bisschen sehen konnte, quasi bei der bei den T100 und auch so weiter, dass sie vielleicht so ein bisschen an der Spritzigkeit oder an dieser überragenden Dominanz, die sie ja ausgestrahlt hat, dass sie so ein bisschen verloren hat. Vielleicht zugunsten einer besseren Langdistanz-Performance? Wir werden es sehen am Samstag.
Wir werden es sehen. Ihr Trainer ist hier, ja, Dan Lorang.
Das erste Mal nicht das erste Mal seit 2015, aber 2015 war er zum ersten Mal hier, um Jan Frodeno bei seinem ersten Weltmeistertitel hier quasi in Empfang zu nehmen.
Ja.
Anna Haug hat er schon in Empfang genommen als Weltmeisterin. Lucy Charles Barclay. Schauen wir mal.
Ja.
Jetzt hat er zwei Eisen im Feuer.
Ja, da freuen wir uns sehr drauf. 9 deutsche Profiathletinnen haben sich qualifiziert. 60 sind, glaube ich, gemeldet. Und wir haben es schon gesagt, wahrscheinlich wird sich das Feld noch ein bisschen reduzieren. Aber es ist ein großes Frauen-Profi-Feld. Das Age-Group-Feld ist nicht ganz so groß. 1600 sind es. Ich habe gerade die aktuellen Zahlen bekommen.
Okay.
1600 Athletinnen am Start. Deutschland die zweitgrößte Nation mit 207 Age-Grupperinnen. Das ist rekordverdächtig. So viel hatten wir in vielen Jahren nicht mit Männern und Frauen zusammen. Ja, das ist also eine großartige Tiefe. Deutschland die zweitgrößte Nation nach den Amerikanern natürlich und vor Kanada, Australien, United Kingdom und Frankreich. Aus den USA sind immerhin 46 Staaten vertreten, also fast alle 15 Einheimische, die hier von der Insel kommen.
Ja, ja, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das gab es mal eine Zeit lang.
73 so ein Sonderquali-Recht, ja?
Ja, genau. Und auch sowas Ähnliches sozusagen wie eine Lotterie auch. Das gab es mal, dass man sich quasi bewerben konnte. Und wenn du dann den Slot gekriegt hast, dann wusstest du, du hast was zu tun hier.
Ja, was ich noch sehr interessant fand, der Altersdurchschnitt liegt bei 43 Jahren. Das ist 5 Jahre weniger als bei der Männer-WM in Nizza. Aber wir haben eine älteste Athletin, Lea Hull aus Großbritannien. Das ist die jüngste mit 19 Jahren. Die älteste ist Natalie Grabo aus den USA. Und wenn die finisht mit ihren 80 Jahren, ist sie die älteste Finisherin der Geschichte.
Wow, ja, krass. Auch da wieder Holz, ne? Wir klopfen auf Holz, dass das gut klappt. Sowas finde ich so extrem inspirierend. Also, wie man das schaffen kann, wissen wir ja noch nicht. Aber die Hoffnung besteht ja, dass man das irgendwie nur ansatzweise hinbekommt. Aber wenn man das schon, wenn man allein schon über den Gedanken, wenn man überhaupt eine Langdistanz zu machen, der jagt mir ja jetzt schon Angst und Schrecken ein. aber wenn man sich das in dem Alter noch zutraut, Wahnsinn.
Ja, vor allem.
Sehr, sehr gut.
Wir sind die Gefahren, die Radstrecke, ja. Und wir sind ja jetzt beide noch keine 80 und es ist uns schwer gefallen.
Ja, eben, das meine ich ja, ne? Ja. Also da, ich meine, kann man vielleicht auf die Lebenskilometer hoffen, die einem dann irgendwann helfen. Aber nein, das ist einfach unfassbar. Und ich drücke die Daumen.
Ja. 6 Athletinnen haben am Renntag, am Samstag Geburtstag. Eine Profiathletin darunter, Jackie Herring. Die kennen wir auch in Deutschland.
Die wird 41, kann das sein? Auch schon?
Ja.
Gehört zu den erfahreneren Athletinnen. Aber das wissen wir ja von Anne Haug, was das Alter ist.
Ja. Anne Haug, wie wird ihr wohl den Samstag verbringen?
Vermutlich sporttreibend.
Sporttreibend,
ja. Ich habe sie gesehen, sie hatte Radrennen gemacht auf Lanzarote. Anscheinend kann sie nicht und will sie nicht die Füße stillhalten. Das ist ja auch gut so. Ich bin ganz ehrlich, ich vermisse sie. Ich vermisse Anne Haug hier, weil wir hatten hier schon drüber gesprochen, dass man nicht vergessen darf, dass sie die Inhaberin der Weltbestzeit ist und dass das nicht von irgendwann war, ne, sondern noch gar nicht so lange her.
Eine interessante Frage. Würdest du den Kreis derer, die zu den Top-Favoritinnen des Rennens zählen, kleiner fassen, wenn Anne Haug am Start wäre?
Nee.
Ich bin
gespannt auf deine Theorie.
Diese Denke komme. Also, wir wissen, dieses Jahr ist nicht so gelaufen, wie sie sich vorgestellt hat. Aber in den vergangenen Jahren, da war es immer, wer kann mit Anne Haug mithalten? Und das waren weniger Athletinnen als jetzt mit einer neuen Denke ohne Anne Haug. Ich finde, das Favoritenfeld ist größer geworden ohne Anne Haug. Kannst du meinen Gedanken
nachvollziehen? Ich weiß schon. Aber ich finde, das hinkt deswegen ein bisschen, weil Anne Haug ja immer auch ihre Renngestaltung immer so war, dass sie erstmal aufholen musste, ja, wenn hier alle da waren. Und ja, dass sie auch schon mal schief gegangen ist, als Lucy Charles Barkley Weltmeisterin geworden ist. Und auch in Utah hat es am Ende nicht gereicht. Von daher ist ja nicht so, dass das immer aufgegangen wäre, nee, bei ihr. Ne? Und deswegen glaube ich, dass auch wir hier ja wieder Athletinnen dabei hätten, also angenommen Anne Haug wäre dabei, dann würde das am Profil nichts ändern, weil die Schwimmstärke, also es wären stärkere Schwimmerinnen da, es wären stärkere Radfahrerinnen da. Laufen muss man tatsächlich sagen, dass Laura Philipp das jetzt gezeigt hat, dass sie mindestens gleich stark ist, wenn nicht sogar stärker. Und von daher wäre es auch für eine top-fitte Anne Haug hier kein Selbstläufer geworden.
Ja, also eine Anne Haug ziehen wir ab. Ansonsten addieren sich aber Erfahrungen aus den letzten Jahren raus. Das hat für mich so ein bisschen sowas wie eine KI, die man mit einer Wissensbasis füttert. Zum Beispiel durch den Fakt, man kann eine Lucy Charles Barkley nicht von Anfang an ziehen lassen, weil man weiß, man holt die beim Laufen wieder ein. Ich glaube, dass das Rennen von Lucy Charles Barkley hier, wo sie den Titel errungen hat, das hat in diese Knowledge Base, in diese KI oder das gemeinsame Athletenbewusstsein so eingezahlt, dass sich ein Rennen jetzt ganz anders gestalten wird als damals, wo man sie so unbedarft hat ziehen lassen und dann war sie halt weg und am Ende dachten alle, scheiße, jetzt ist sie ja weg. Ne? Und das wird hier nicht passieren. Ich glaube, es wird von Anfang an viel aggressiver, da man weiß, diese Lücke darf nicht so groß werden. Also jedes Rennen zahlt wieder ein in die Geschichte des Ironman Hawaii. Und das ist für mich dieser Charme. Ja, es ist immer die gleiche Strecke. Und nein, es sind nicht immer die gleichen Bedingungen. Aber manche Stimmen kamen ja daher und haben gesagt, ja, unterschiedliche Strecken, die geben unterschiedlichen Athletentypen neue Chancen. Aber nein, man weiß hier, auf was man sich einlässt. Es gibt gewisse Wahrscheinlichkeiten, was wie kommt, vom Klima her, vom Wind her und so weiter. Aber das ist die große Herausforderung, nicht für irgendein Rennen fit zu sein, sondern genau für dieses hier.
Ja, und letztendlich, wenn du dir die Ergebnislisten von den Varianten, die wir jetzt hatten, in anderen an anderen Austragungsorten waren es trotzdem genau die gleichen Leute, die um den Titel dann eine Rolle gespielt haben im Kampf um den Titel. Und von daher kann man das Argument, glaube ich, echt vernachlässigen. Also es kommt trotzdem das Gleiche bei raus. Es kämpfen trotzdem die gleichen um den Titel.
Ja, ja. Ja, es wird noch viel zu besprechen sein diese Woche. Ich habe noch eine Sache zu besprechen, und zwar habe ich noch einen weiteren Partner für euch. Ich glaube, wir brauchen hier nicht viel über Erwärmung reden auf Hawaii. spätestens nach 5 Minuten Sport draußen ist man nicht nur warm, sondern heiß und man ist quasi ein Wasserfall.
Ja, das auf jeden Fall. Aber man muss ja vorbereitet sein.
Man muss vorbereitet sein. Und für diese Vorbereitung hilft euch der neue Activation Complex von Feels Like. Das ist ein Roll-On, den man sich 5 Minuten vor dem Training auf die Beine rollt. Und das ist wirklich Next Level, denn schon nach wenigen Minuten fühlen sich die Beine wärmer und beweglicher an, als hätte man sich nämlich schon 15 Minuten hier auf dem ADE Drive eingelaufen. Man ist sofort ready für die Einheit und muss nicht erst reinkommen. Das liegt daran, dass wie immer bei Feels Like nur 100% Wirkstoffe drin sind. Keine Füllstoffe, rein gar nichts. Der große Game Changer ist nämlich, bei anderen Hitzecremes wird nur eine Reizung auf der Haut erreicht. Die 34 Wirkstoffe im Activation-Komplex, die gehen dagegen aber wirklich tief runter unter die Haut, aktivieren das Nervensystem, sorgen für eine bessere Durchblutung und eine bessere Muskelansteuerung. Das heißt, direkt mehr Leistung im Training und weniger Verletzungsrisiko. Das Ganze, ja, werden wir dann sehen, wie das funktioniert. Es gibt auch einige Profis, die hier am Start sind. Und wenn auch ihr damit an den Start gehen wollt, dann probiert das einfach mal aus. Und zwar mit dem Code CL10. CL wie Carbon und Laktat und die Ziffern 1 und 0. Mit dem Code CL10 bekommt ihr 10% Rabatt auf feelslike.sport. Und den Code und den Link findet ihr natürlich nochmal in den Shownotes. Ja, ich brauche zur Activation jetzt, glaube ich, gleich ein bisschen Kaffee.
Ja, den gibt es ja hier in hoher Qualität.
Also, wir sind hier um 15 Uhr. In Deutschland ist es 3 Uhr in der Nacht. Ich fühle mich gerade so, als wäre ich noch in Deutschland. Wenn ich aus dem Fenster gucke, bin ich doch ganz froh, dass ich hier bin. Ja, und ich freue mich auf die nächsten Tage. Morgen früh, Laura Philipp, Pressekonferenz. Wir werden sie natürlich interviewen. Morgen ist die Nationenparade. Die Expo eröffnet morgen. Das ist ja immer dein Thema, dann nochmal sich das Material anzuschauen. Dein Antrag steht ja, Zugang zur Wechselzone. Nicht so ganz einfach, ja. Mit Wachhund und allem drum und dran. Ja, in Nizza hat es geklappt. Wir sind auch hier guter Dinge. Ja, im letzten Jahr gab es hier so ein paar Unregelmäßigkeiten in der Wechselzone, die nicht an uns lagen. Aber das führt natürlich dazu, dass hier die Vorsichtsmaßnahmen enorm groß sind.
Beschrei das nicht so. So viel Holz haben wir nicht. Wir müssen aber nochmal klopfen, genau.
Ja, aber es wird natürlich die Impression geben von der Nationenparade, vom Underpants Run. Wir sind beim Pro-Briefing dabei, wir sind bei der Pressekonferenz, also wir geben jetzt richtig Gas.
Ja, folgt uns vor allen Dingen auf allen Kanälen, auf trimark.de, auf unserem YouTube-Kanal, du hast gesagt, Triathlon Insider, wirklich, es finden verschiedenste Dinge, finden auf allen Kanälen statt und ja, wenn ihr dann noch die Zeitschrift gekauft habt und das auch noch gelesen habt, dann sag ich nur, seid ihr bestens vorbereitet für jedes Tippspiel, für jede lange Hawaii-Nacht. Da macht euch keiner mehr was vor.
So ist das.
Auf jeden Fall.
Also, auf ins Energy Lab.
Ja, let's go. Ich glaube, wir haben uns die richtige Zeit ausgesucht. Die Sonne ballert richtig. Die Experience wird for real. Und wir gucken mal, wen wir da sonst noch so treffen. Ob da noch der eine oder die andere noch sich einen einschenkt. Ich finde es ja auch immer schön, auch die Supporter hier, die unterwegs sind, auch geben alles. Dann die männlichen meistens oder häufig. Immer schön zu sehen. Hier wird viel Sport gemacht. Wir schließen uns dem an.
Also, macht's gut da draußen. Mahalo. Wir hören uns nächste Woche wieder auf diesem Kanal. Jeden Tag um 17 Uhr gibt's uns zu sehen auf YouTube mit unserem Format Kona Daily. Dazwischen natürlich alle Interviews, Impressionen. Also es gibt eine ganze Menge dort. Ja, euch wird nicht langweilig, uns auch nicht. Von daher packen wir's an. Let's go.
Bis dahin. Ciao. Ciao.